Basler-Zeitung gibt es seit genau einem Jahr nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Immer am Freitag beleuchten und diskutieren wir Themen, die die Stadt und die Region Basel bewegen. Frisch, aktuell, volksnah. Und am ersten Geburtstag von unserem Podcast kreuzen sich, wie bei der Erstausgabe, Ronja Jansen, Baselbieter Landrätin und noch bis im Juni Präsidentin von der Juso Schweiz und der Basler SVP-Grossrat Joël Thüring die Klinge zu aktuellen Themen und ziehen Bilanz nach einem Jahr als Kolumnistin und Kolumnist bei der Basler Zeitung. Los einmal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und als Co-Gastgeber freue mich der Chefredakteur der Basler Zeitung, der Marcel Rohr, in der Runde zu haben. Marcel, wie bist du zufrieden mit der Ronja und dem Joël als Kolumnisten in der Basler Zeitung?
Ich bin sehr zufrieden, weil sie pointierte Themen anschneiden, weil sie eine gute Einschaltquote haben und weil sie das, was sie zum Thema machen, die Leute bewegt.
Vor einem Jahr hast du auf die Frage, was du von den beiden neuen Kolumnistinnen und Kolumnisten erwartest, das gesagt.
Ich erwarte zwei neue, frische, starke Stimmen, die mit ihren frischen Texten und mit ihrem gesprochenen Wort auch die Leute ein bisschen aufrütteln, die Gesprächsstoff liefern, die Debatten vertiefen, solche Debatten, die unsere Leser gerne führen. Und einfach, dass wir einen möglichst guten Dialog am Laufen behalten mit den beiden Frischen, wo ich finde, dass sie in ihrem Leben schon extrem viel erreicht haben, obwohl sie noch sehr junge Menschen sind.
Haben Sie die Leute aufgerüttelt und Debatten vertieft?
Ja, auf jeden Fall. Zu der Ronja möchte ich vielleicht sagen, Ronja ist eine wahnsinnige, in meinen Augen eine mutige Frau, weil sie, in der heutigen Zeit kennt man das ja auch mit den sozialen Medien, man ist schnell im Shitstorm, es wird schnell Kritik laut. Eine Frau muss immer auch sonst noch mehr aushalten als ein Mann, weil eine Frau wird sehr oft auch für andere Sachen kritisiert als Männer. Und sie packt die heissen Themen an, sie fordert zum Teil Sachen, die ich mir jetzt selber auch in den Kopf lenke, die ich finde, das ist völlig übertrieben, aber sie hat den Mut, um das zu machen. Und der Joël ist mir jetzt in diesem Jahr aufgefallen. Er ist ein Parlamentspolitiker, der in seiner Rolle als SVP-Mann, die SVP hat einen schweren Stand, ich bin mit der SVP nicht immer einverstanden, aber der Joël hat in diesem Jahr den Nerv getroffen von vielen Leuten. Er hat sehr viele kleine Erfolge gefeiert, zum Beispiel die ganze Bettler-Problematik. Er wehrt sich für die Leute und das nehmen ihm die Leute ab und er bringt das nachher auch gut in die Zeitung. Also ich bin mit beiden sehr zufrieden.
Jetzt muss ich gleich ganz schnell nachfragen, bevor wir natürlich auch die Gäste zu Wort kommen lassen. Ab was längst dran Kopf bei der Ronja?
Wenn sie zum Beispiel die Verstaatlichung von der Pharmaindustrie fordert, oder? Das ist für mich so etwas so absurd, weil die Pharma sorgt ja dafür, für die weichen Küsseli, wo ja die Linken davon am meisten profitieren, weil sie ja dann das Geld auch gerne wieder verteilen. Es geht für mich überhaupt nicht auf. Das ist für mich Pharma ist genau gleich für mich Privatwirtschaft wie alles andere auch. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch kontrovers auf der Redaktion dann diskutiert haben. Aber auch zum Beispiel die 99%-Initiative ist sie an der Vorderfront gestanden, wo sie zum Beispiel mal einen Titel hatte in der Kolumne «Wir können uns die Reichsten nicht mehr leisten». Ein grossartiger Titel, der wirklich viel zu reden gibt. Das sind so Beispiele aus dem Alltag.
Also Ronja, welches war denn für dich die Kolumne, die am meisten Gesprächsstoff geliefert hat oder polarisiert hat?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe natürlich bei der Pharma, wenn ich das Pharma-Thema aufgenommen habe, dann habe ich natürlich immer viel Feedback bekommen. Ich glaube, die Pharma kritisieren, das ist in Basel etwas, was sich die Leute nicht mega gewöhnt sind, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man darüber redet, ob Pharma nicht eigentlich zum Service Public gehören. Und dann eine Kolumne, die hast du jetzt auch gerade angesprochen, lustigerweise, was mir sehr am Herzen gelegen ist, ist wirklich wir können uns die Reisen nicht mehr leisten. Dort habe ich auch recht viel Feedback bekommen, weil es dort auch wirklich auch ein bisschen um etwas gegangen ist, was mich auch stark politisiert hat. Die ganze Mindestlohnthematik, die ganze Verteilungsthematik. Und weil es dort auch wirklich irgendwie, dass die Kolumne sehr viel auch mit meiner persönlichen Geschichte in Politik zu tun hat.
Und du hast auch Wahlungen gekriegt, Joël, wo du die Kolumne von der Ronja gelesen hast.
Nein, Wahlungen bekomme ich nicht, wenn jemand etwas schreibt, wo ich weiss, dass es nicht meiner Meinung entspricht. Ich lese trotzdem sehr gerne die Kolumnen. Sie sind sehr provokativ teilweise, das ist klar. Man kann dich auch als Präsident von der Jungpartei ein bisschen etwas anderes noch fordern. Das gehört auch wieder zum Spiel dazu. Also ich möchte nicht sagen, dass sie es nicht ernst meint, aber es ist natürlich sicher so, man hat ein bisschen eine einfachere Möglichkeit, auch etwas vielleicht ein bisschen populistischer zu formulieren, ohne dass es gerade eine grosse Konsequenz hat. Aber ich finde das sehr lebendig, wie es geschrieben wird, und lese es auch jeweils gern.
Und welche sind die Kolumnen von dir, die am meisten polarisiert haben oder du auch entsprechend am meisten Reaktionen gekriegt hast?
Ja, also ich glaube, wenn es um das Thema Sicherheit geht, jetzt nicht nur vom Thema Battle-Verbot aus, sondern auch die andere Kolumne, die ich zum Thema Sicherheit geschrieben habe, das ist, dass wir die kriminellste Stadt von der Schweiz sind, der kriminellste Kanton von der Schweiz sind. Das ist etwas, was immer zu Reaktionen führt. Ich persönlich muss zugeben, ich bekomme eigentlich keine, es ist jetzt blöd, wenn ich das sage, aber ich bekomme eigentlich keine negativen Reaktionen direkt auf die Kolumne. Ich kriege allenfalls in der Leser-Kommentarspalte nochmal einen negativen Kommentar, wobei ich muss zugeben, dort sind es meistens immer die gleichen, die kritisch schreiben. Das ist ein bisschen eine eigene Bubble, glaube ich, so die Leser-Kommentarschreiber. Ja, ich kriege sehr viele positive Feedbacks auch. Es ist trotzdem jedes Mal wieder, das weiß der Marcel vielleicht gar nicht so, aber wird Gott sei Dank ähnlich, immer wieder eine Challenge, auch etwas zu finden, wo einerseits aktuell ist, wo andererseits einen Bezug hat zu der Stadt, jetzt in meinem Fall vor allem, und dann auch noch so geschrieben ist, dass man das Gefühl hat, der Leser kann etwas damit anfangen. Das ist immer wieder eine Herausforderung, und ich muss zugeben, ich habe nicht immer das gleich gute Gefühl, ob man das dann am Schluss wirklich so auch gelungen ist.
Das kenne ich sehr. Also, manchmal bewegen einem ja gerade Themen im Moment, wo man denkt, hey, aber das ist jetzt wirklich einfach etwas, was irgendwie in meinem Kopf gerade wichtig ist, aber wo irgendwie die Leute im Moment jetzt nicht gerade so beschäftigt. Und dann ist es manchmal recht schwierig abzuschätzen, was ein geeignetes Thema ist, das finde ich auch. Was ich aber mega schön finde an diesem Kolumnenschreiben, oder was mir auch sehr Freude daran macht, ist, dass man wirklich auch ein Stück weit gezwungen ist, sich immer wieder alle zwei Wochen die Zeit nehmen und anhocken und wirklich Gedanken entwickeln und entfalten und schauen, okay, wie genau sehe ich das, wie genau will ich das jetzt formulieren, wie kann ich das schlüssig herleiten. Und das finde ich auch etwas persönlich sehr bereichernd, sich die Zeit eigentlich auch müssen jetzt nehmen, sag ich jetzt mal, weil sonst würde man irgendetwas machen den ganzen Tag irgendwie rumsäckeln und eben nicht anhocken und das auch mal zu Papier bringen, was einen beschäftigt.
Jetzt feiern wir ja ein Jahr, auch vom Podcast, und vor einem Jahr sind wir da, machen wir das jetzt auch, genau in dieser Runde beim ersten Podcast zusammengesessen, und da sind wir mitten in der Corona-Pandemie gewesen. Und du, Joël, hast den Rücktritt von Alain Berset gefordert. Das ist nicht passiert, hast du nur einen beschränkten politischen Einfluss?
Offensichtlich, ja. Ich trage so mit großer Fassung, aber ich stand zu dieser Aussage weiterhin.
Man will noch mal ganz schnell reinhören, was du vor einem Jahr gesagt hast.
Bei den Massnahmen bin ich einverstanden, das ist am Schluss der Gesamtbundesrat. Aber das Impfdosenmanagement ist im Bundesamt für Gesundheit und dort ist der Herr Berset der Chef und darum hat er zurückzutreten.
Ist jetzt im Nachhinein wirklich alles so schlecht gewesen?
Ich glaube, man kann das Resümee von der Pandemie noch nicht fällen, bevor man nicht den Herbst 2022 durchlebt hat. Ich möchte jetzt keine schwierigen Vorhersagen machen, aber ich bin durchaus immer noch einer, der findet, wir dürfen uns die vielen Freiheiten jetzt schon gönnen, aber wir müssen uns auch ein bisschen noch auf den Herbst vielleicht vorbereiten. Insofern, ich glaube immer noch, dass das Bundesamt für Gesundheit einen schlechten Job gemacht hat in dieser Pandemie und der verantwortliche Bundesrat ist der Alain Berset. Insofern, ja, die Aussage bleibt so stehen. Aber ja, es hat auch Sachen gegeben, die gut gelaufen sind in dieser Pandemie in der Schweiz. Am Schluss, wenn man jetzt eine Note geben würde ich sagen, kann man im Bundesrat insgesamt als Gremium knapp genügend geben.
Also da bin ich ja froh, dass du jetzt ins Detail gegangen bist, weil ich glaube, euch im Bundesrat müssen wir durchaus eine schlechtere Note geben. Dem Ganzen darum finde ich es auch ein bisschen absurd, dass du so dich auf das Berset-Bashing verstieft hast während dieser Pandemie. Ich meine, was die SVP geboten hat während dieser Zeit, das ist nicht nur ein Theater gewesen, sondern das ist ein wirklich tödliches Theater gewesen, das dort abgelaufen ist. Die ganze Skepsis, Corona-Skepsis, die angetrieben worden ist von der SVP, das hat sicher extrem viel zusätzliche Todesopfer gefordert, extrem viel Unsicherheit gestiftet. Und gerade jetzt, muss man sagen, jetzt im Zuge dieser neuen Krise, auf dieser Ukraine-Krise, muss man sagen, ist es doppelt absurd. Oder? Wenn eine der reichsten Frauen in diesem Land, Frau Blocher, ansteht und sagt, wir leben hier in einer Diktatur, wo es gross sagt in einer Zeitung, also in einer Diktatur könnte man das ja gar nicht in einer Zeitung sagen, wir leben in einer Diktatur und jetzt kommen die gleichen Akteurinnen und Akteure und bedern sich beim Putin an, also bei einem wirklichen Diktator. Da muss ich schon sagen, finde ich sehr speziellen Fokus, von wo in welchen Parteien und bei welchen Personen die grossen Fehler passiert sind während dieser Pandemie.
Also erstens habe ich das Wort von der Diktatur, das du oft
ja, aber wieso ist denn mit
habe ich nie geteilt. Ich habe immer gesagt, wir leben in keiner Diktatur. Ich habe aber auch gesagt, natürlich hat der Bundesrat bis zu einem gewissen Grad aber demokratisch legitimiert durch das Epidemiegesetz eine gewisse Macht, die er sonst nicht hat. Das hat er gehabt. Ich habe das nie schlecht gefunden in einer Krise. Muss man von vorne führen. Aber jetzt die Vermischung auch mit der Ukraine und dem Wladimir Putin finde ich jetzt weit hergeholt. Ich kenne in der SVP niemanden, der sich nicht ganz klar auch geäußert hat, dass das ein Krieg ist, der hier stattfindet und entsprechend auch.
Das heisst, du kennst nur die eigenen
Parteien. Frau Matullo-Blocher hat sich ja auch sehr klar dazu geäußert, dass das ein Angriffskrieg von Russland ist. Ich glaube, da müssen wir nicht uns nicht darüber unterhalten. Der Bundesrat an sich, wenn wir wieder auf die Pandemie zurückkommen, hat das am Schluss repräsentiert, was die Schweiz ist. Es hat unterschiedliche Haltungen gegeben bei diesem Thema. Ich habe eher zu der Seite gehört, die dir näher steht, wieder in der Corona-Pandemie-Bewältigung. Aber es gibt auch den anderen Teil und der muss auch einen Platz finden, der muss auch repräsentiert sein. Und ich finde, das hat der Bundesrat tatsächlich nicht ganz schlecht gemacht, wenn man es wieder mit anderen Ländern anschaut, wo es ja auch viel mehr Demonstrationen gegeben hat. Heute noch Demonstrationen gibt in Deutschland, wo man immer noch mit den Spaziergängen größere Probleme hat. Das, glaube ich, hat die Schweiz gut gemacht. Und trotzdem nochmal auf den Herrn Berset zurückzukommen, weil du es gesagt hast, ich möchte daran erinnern, in anderen Ländern haben Gesundheitsminister müssen zurücktreten.
Was mir einfach dazu noch, was ich dazu möchte sagen, ist zwei Sachen. Ich bin zum Teil erschrocken ab der Digitalisierung vom Bund. Das hat einfach, wo man gemerkt hat, wie da zum Teil amateurhaft geschafft wird. Das ist sicher die Gesamtnote, ganz knappe 4, sage ich jetzt mal, vom Bundesrat. Der Berset hat wahnsinnig viel müssen aushalten. Unter dem Strich, wenn man alles nimmt, hat es der Bundesrat nicht so schlecht gemacht. Wir sind nicht so schlecht durch die ganze Pandemie gekommen, wenn man vergleicht mit ganz Europa. Was mich persönlich einfach wirklich erschüttert hat, da stand ich dazu heute noch, ist die Gesellschaft, wo einfach die Impfpflicht, wo dass die Quote so tief ist, das hat mich persönlich einfach sehr, sehr enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so egoistisch ist, dass man einfach sagt, jetzt gibt es zwar den Impfstoff, aber ich habe das nicht nötig, ich will das nicht. Das hätte mich persönlich mögen. Und zwar einfach das Bild von der Gesellschaft, das ich jetzt habe, ist leider jetzt wirklich getrübt.
Das hast du auch oftmals klar gemacht in der Zeitung.
Zweimal, und ich bin für das auch brutal angefeindet worden. Ich glaube, so wie wir vielleicht Ronny oder der Joel angefeindet werden, wenn sie jetzt irgendwelche Sachen fordern. Also mir hat mir geschrieben, ich vergleiche mich mit Goebbels und Hitler. Ich soll Davidstern verteilen auf dem Marktplatz und die Leute kennzeichnen, wer nicht geimpft ist. Völlig absurdes Zeug. Eine Kässigkeit, eine Bösartigkeit dahinter. Das hat mich erschüttert. Nicht, dass ich jetzt persönlich Angst gekriegt hätte, aber da hat man gesehen, so. Also das Grosse, die Gesellschaft, leider, der Egoismus, der ist gefördert worden in der Pandemie. Das macht mir weh, das finde ich schade.
Lassen wir die Pandemie hinter uns, sie ist zum Glück im Moment hinter uns, und reden wir vielleicht ein bisschen über die Verteilung vom Geld. Ein Lieblingsthema von dir, Ronja, wo du auch schon polarisierende Kolumnen geschrieben hast. Da sind wir euch ja überhaupt nicht einig, oder? Wie verfolgst du die Debatte zwischen Ihnen zwei, wenn es um die Verteilung vom Geld geht?
Das ist ein grosses Thema. Also es gibt ganz viele Aspekte. Was ich einfach mal grundsätzlich feststelle, ist, in Basel ist der Trend da, eine Tendenz da, dass die Leute, die vermögend sind, sind tendenziell böse. Das sieht man sehr gut, zum Beispiel zu der ganzen Wohnungspolitik. Wenn jemand einen Block hat und Wohnungen dort vermietet, dann ist er per se einfach grundsätzlich eher ein Abzocker und er ist eher ein böser Mensch. Obwohl es unzählige Vermieter gibt, die sehr anständig sind und keine überhöhten Renditen haben, die ganz normalen Job machen. Das finde ich grundsätzlich keine gute Entwicklung. Das schadet dieser Stadt, weil es führt dazu, dass die Leute, die wirklich Geld haben und dafür sorgen, dass auch die Linken ihre Politik durchsetzen, damit die Geldverteilung stattfindet, sorgt dafür, dass viele gut Betuchte, der Mittelstand und auch sonst viele gut Betuchte Baslerinnen und Basler, dieser Stadt drücken. Wir haben jetzt gerade aktuell in der Batze wieder zahlt, es sind 2000 Leute wieder weg aus der Stadt. Und das finde ich eine Tendenz, die nicht gut ist. Und darüber möchte ich auch von der Ronja hören, warum dass man das so zuspitzt. Was Schwarz-Weiß, das Böse, das Vermögen gleich böse.
Sind die Vermögen
das böse? Das stört mich.
Nein, also da bin ich eigentlich einverstanden mit dir. Ich würde nicht sagen, dass Vermögen die irgendwie grundsätzlich böse sind. Es wäre ja absurd zu denken, dass irgendwie...
Das kommt aber immer Leute, so über. Das kommt bei euch immer so über.
Es gibt ja einen recht grossen Unterschied, und ich finde, da muss man schon so ehrlich sein, zwischen eine gerechte Verteilung fordern, oder? Und sagen, hey, es ist nicht okay, dass gewisse Menschen mit Milliarden geboren werden und andere Leute kaum über die Runde kommen. Wir müssen das Geld gerecht verteilen. Das heisst ja nicht, dass die Leute, die dort reingeboren worden sind, in die Verhältnisse irgendwie böse sind. Das heisst nur, dass man findet, es bräuchte hier eine gerechtere Verteilung. Das, was ich schon gesagt habe. Und ich finde auch, dass wenn man das auf dieser moralischen Ebene in die Diskussion führt und sagt, die einen sind böse, die anderen sind gut, dann ist das wenig zielführend, dann verschleiert es auch die richtigen Probleme. Weil wir haben ja nicht das Problem, dass einfach eben irgendwie gemeine Leute, andere Leute irgendwie abzocken oder so, sondern es geht ja irgendwie um systemische Fragen. Es geht darum, wenn wir auf eine Art und Weise mit unserer Wirtschaft umgehen, mit dem Geld umgehen, mit dem gemeinschaftlich erarbeiteten Mehrwert, wo die einen eigentlich immer wie reicher werden und die anderen oft zunehmend immer weniger zum Leben haben. Und dort sitzt meine Kritik an. Mir geht es nicht irgendwie um Moralapostel zu spielen, sonst wäre ich in die Kirche gegangen. Aber nicht,
Ja, aber ich glaube, Marcel hat es richtig auf den Punkt gebracht. Man muss schon sehen, dank diesen vermögenden Personen geht es unserer Stadt so gut. Es geht unserer Stadt nicht so gut, wegen den Genderbeauftragten, die beim Kanton Basel Stadt arbeiten und vielleicht hier dann knapp auch noch die Steuern zahlen, wenn sie nicht schon in Basel-Land wohnen. Sondern uns geht es in dieser Stadt gut, weil wir zwei grosse Pharmakonzerne haben, die einen substanziellen Beitrag an unseren Haushalt zahlen. Uns geht es gut, weil wir auch Leute haben, die tatsächlich sich noch zu dieser Stadt bekennen, hier wohnen, nicht nur hier wohnen und hier Steuern zahlen, sondern sich eben auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen engagieren, als Mäzen, im kulturellen Bereich etc. All das, was ja für Linke ganz wichtig ist, die kulturelle Vielfalt, möglichst flächendeckende Kindertagesbetreuung, die dann auch noch gratis sein soll, Ausbau der Sozialstaat, das sind ja alles Sachen, die wir uns in diesem Kanton nur leisten können, weil wir eben auch noch Leute haben, die sich zu dieser Stadt bekennen und hier Steuern zahlen. Wenn Wenn Roche und Novartis morgen gehen und noch zwei, drei Vermögen in den Kanton verlassen, dann sieht es dann schlecht aus. Dann kann dann Frau Soland ihre Überschüsse nicht mehr schreiben, oder? Und ich glaube, das ist das, was an dieser Debatte auch unfair ist, dass man vergisst, wer eigentlich in dieser Stadt für den Wohlstand sorgt. In dieser Stadt für den Wohlstand sorgen Firmen, Unternehmen, Personen, die da auch etwas für die Allgemeinheit dienen. Für den Wohlstand in dieser Stadt sorgt nicht in erster Linie der Staat.
Nein, aber ich finde einfach, also finde es jetzt lustig, dass mir vorgeworfen wird, wir, die Linken, würden die Reichen zu fest dämonisieren. Und du machst jetzt genau das Umgekehrte. Du sprichst irgendwie den Superreichen, die oft zufällig so reich geworden sind, weil sie geerbt haben. Das ist ja ein sehr wichtiger Faktor in der Schweiz und auch in Basel. Du sprichst denen irgendwie zu, dass sie wegen dem per se gut sind und dass wir irgendwie Dankbarkeit nicht dafür verspüren, dass die Menschen reich sind und darum auch ihren Beitrag zahlen. Aber ich muss sagen, ich würde mir auch wünschen, dass die Steuerlast gerechter verteilt ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass alle Menschen einfach allgemein mehr Vermögen haben, mehr finanzielles Polster haben, mehr können beitragen und dass das nicht so konzentriert ist, wie das heute ist. Ich finde es ein bisschen billiger, wenn man einfach sagt, ja, die Reichen zahlen extrem viel Steuern. Das ist so, weil sie einfach überdimensioniert große Vermögen haben. Und da muss man schon ehrlich sein, finde ich. Und wenn wir schauen, wer den Wohlstand in dieser Stadt erarbeitet, ja, man kann schon sagen, das sind die Reichen. Aber wenn man einfach hier drei Reiche und einen Konzern hat, aber keine Leute, die drinnen arbeiten, dann würde es also in dieser Stadt auch relativ shit aussehen. Und darum würde ich sagen, ja, es ist nicht der Staat, der einfach Wohlstand schafft, sondern es sind die Menschen, die jeden Tag gehen arbeiten. Die Menschen, die Kinder erziehen, das sind die Menschen, die den Wohlstand in der Stadt
basen. Aber das hast du vorher auch schon gerade gesagt, oder? Das Erarbeiten, das ist jetzt aus meiner Warte, sind das halt eher jetzt ein bisschen die vielleicht eher so aus dem bürgerlichen Ecken und aus dem linken Ecken, sage ich jetzt mal, sind eher so ein bisschen die, wo es hat viele Arbeitslose, wo nicht viel dazu beitragen zum Steuersubstrat, wo sonst schon im Staat auf der Tasche liegt. Also ich finde, das ist ein bisschen ungerecht verteilt, die ganze Wahrnehmung von dem. Das stört
mich. Das hat ja jetzt keine Hand und Fuß, finde ich. Was du jetzt behauptest, wenn wir schauen, welche Parteien werden von welchen Leuten gewählt, dann kann man nicht sagen, Leute, die einfach selber mehr für sich wollen, die wären einfach links und die Bürgerlichen, die wählen einfach, oder die Leute, die jeden Tag arbeiten, wählen bürgerlich. Das ist ja nicht so, sondern da gibt es ja auch andere Faktoren, die das erklären.
Aber trotzdem, ich meine, du hast richtig gesagt, den Wohlstand erarbeiten wir uns alle selber, indem wir arbeiten etc. Aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dort zu arbeiten, liegt daran, dass wir Firmen haben, die ein gewisses Interesse haben, in dieser Stadt zu sein, wo durch das auch wieder neue Stellen können schaffen, wo wieder den Leuten, die hier leben, zu gut kommen. Also ich finde, der Kreislauf, der funktioniert ja unter anderem eben so gut, weil wir auch sagen, wir möchten zu den Besserverdienenden auch noch ein bisschen schauen. Sie werden stärker belastet wie alle anderen. Das darf man nicht vergessen in dieser Stadt. Aber ein bisschen zu denen noch zu schauen, ich glaube, ist nicht falsch. Und wir sehen es gerade sehr gut in dieser Debatte in der Wohnraumpolitik. Es ist ja schon toll, wenn man kann sagen, die bösen Konzerne, die da die grossen Blöcke anstellen und die Mieter abzocken, sind grusige Siechen, auf gut Deutsch. Das mag vielleicht bis zu einem gewissen Grad sogar auch stimmen.
Es gibt sicher eine schwarze Schaufel.
Es gibt schwarze Schaufel, aber es gibt eben auch die vielen anderen, die sich durch die Politik, die von links grün angetrieben wird, natürlich jetzt auch die Frage stellen, ja, hey, lohnt es sich überhaupt noch für mich, in dieser Stadt ein Haus zu haben, vielleicht auch eben attraktive Wohnungen zur Verfügung zu stellen? Und ich meine, wenn eine Christoph-Merian-Stiftung sagt, wenn da die furchtbar radikale Initiative Baselbau Zukunft durchkommt, dann geben wir einfach das Drehspitzareal die nächsten 50 Jahre nicht bebauen, wo ja Christoph-Merian-Stiftung jetzt nicht ein renditebetriebener Grosskonzern ist, dann müssen doch alle Alarmglocken läuten. Und da glaube ich, ist in dieser Stadt, weil es uns eben in den letzten Jahrzehnten so gut gegangen ist, ist etwas aus dem Gleichgewicht gefallen. Dass die Forderungen immer wieder radikaler werden und einfach kein gesunder Menschenverstand mehr da ist, wer eigentlich in dieser Stadt zum Wohle aller dort beitragen. Und das, finde ich, ist eine ganz gefährliche Tendenz. Und die wird angeführt von einem radikaleren Teil innerhalb von der SP, wo natürlich die User auch eine Rolle spielt in Basel-Stadt, wo sich an der Delegiertenversammlung gegen die, sage ich, sehr moderaten Sozialdemokraten kann durchsetzen, weil sie stärker präsent sind. Und das ist tatsächlich, das hat man auch bei dem Steuerpaket von Tanja Soland jetzt, das ist tatsächlich eine Tendenz, die ich finde, die ganz gefährlich ist für unsere Stadt.
Ronja, wäre es manchmal nicht glaubwürdiger, würdet nicht so überpacen? Das ist vielleicht kurz zusammengefasst das, was der Joel jetzt meint.
Also, was mir einfach immer wieder erstaunt, ist, dass man so tut, als würden wir irgendwie radikale Sachen fordern. Ich meine, sorry, aber dass alle Menschen einen bezahlbaren Wohnraum haben, dass irgendwie wir in dieser Stadt nicht wollen, dass Mieterinnen und Mieter illegal hohe Mietpreise zahlen müssen, das ist doch nicht radikal. Das sollte doch selbstverständlich sein. Und ich finde es dann auch erstaunlich, dass gerade die von der SVP, die ja sonst immer auf Law and Order und Gesetz pochen, dann eben auch die Augen verschließen und euch weigern, dort anzuschauen, dafür zu sorgen, dass Gesetz durchgesetzt wird. Ich meine, klar, es gibt die Vermieterinnen und Mieter, die nicht überhöhte Renditen verlangen. Und das ist auch super so. Und gegen die habe ich auch nichts per se. Aber es gibt eben auch ganz viele andere. Und gerade beim Wohnungsmarkt haben wir ein extremes Problem. Es gibt jetzt Studien von der Raiffeisen Bank, die sagen, dass die Mieten in der Schweiz rund 40% höher liegen als das, was das Gesetz eigentlich würde erlauben, weil das Gesetz macht da sehr klare Vorgaben. Und dass dann von rechts immer wieder verhindert wird, dass Kontrolle stattfindet, dass das Gesetz kann durchgesetzt werden, das finde ich schon sehr erstaunlich. Und ich finde eigentlich, wenn ein User und ein SP die radikale Kraft müssen sein, die sagen, hey, wäre noch nett, wenn sich Vermieterinnen und Vermieter alle würden ans Gesetz halten, dann finde ich, ist nicht etwas aus dem Gleichgewicht mit unseren Positionen, sondern dann ist etwas aus dem Gleichgewicht in dieser Gesellschaft, wo es als radikal gilt, wenn man sagt, hey, vielleicht keine illegalen Renditen, wäre
nett. Um das geht es nicht. All das, was du jetzt gesagt hast, das ist mit der Wohnraumfördergesetzgebung, die wir haben im Kanton Basel-Stadt, längstens umgesetzt. Ist in der Umsetzung auch mit der neuen Verordnung, die jetzt kommt, aus einem Departement, das übrigens von deinem Parteikollegen geführt wird. Es ist immer lustig, wenn man dann so die eigenen am stärksten kritisiert. Da ist die SP wahnsinnig gut drin, muss ich feststellen. Aber das, was ja jetzt gefordert wird, und auf das spreche ich ja, das geht in ein Extrem rein, wo einfach nicht mehr gesundes Mittelmaß ist. Und ich meine, man hat es ja gesehen, überall dort, wo der Staat zu fest sich engagiert. Das ist ja nicht besser. Siehe Berlin, die haben schon seit Jahren jetzt ein ganz striktes Mietsystem und es ist überhaupt nicht so, dass die Situation sich verbessert hat. Und auch in anderen Gebilden, wo der Staat so viel Macht hat aufs Privateigentum, ist ja nie so gewesen, dass etwas Gutes dabei rausgekommen ist. Und darum glaube ich, ja, die SP hat in einem gewissen Punkt vom Ansatz her recht gehabt. Man hat auch schwarze Schafe und es ist gut, dass man die reglementiert in der Wohnraumpolitik. Ich finde auch, Wohnen im Kanton Basel-Stadt muss für die Leute bezahlbar sein. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut. Und nur um einfach noch quasi ein bisschen Thema zu bewirtschaften, immer noch ein bisschen radikaler werden, das ist einfach ungesund für ein Zusammenleben.
Also da ich die Hoffnung nicht habe, dass ihr euch noch einig werdet, werde ich das Thema langsam verloren. Und vor allem auch schon bald einmal langsam zum Schluss kommen, Ronja. Die USO ist ja eine laute Partei und als Präsidentin bist du da, ist man da sowieso sehr exponiert. Da wird man auch angegriffen und vor einem Jahr, beim ersten Podcast von der Basler Zeitung, hast du zu diesem Thema das gesagt.
Auch wenn ich irgendwie ein bisschen vergleiche, oder was irgendwie meine Vorgänger und Vorgängerinnen in diesem Amt für Sachen, für Rückmeldungen bekommen haben und für Anfeindungen, dann hat sich das schon je nach Person sehr unterschieden, auf welcher Ebene die Leute angegriffen worden sind.
Jetzt haben wir ein Jahr später und im Juni trittst du zurück. Wie hat sich das weiterverhalten in diesem letzten Jahr für dich?
Hey, relativ ähnlich wie bisher. Ich bekomme immer noch manchmal Feedback, das unter der Gürtellinie ist. Auch immer mal wieder etwas, was strafrechtlich relevant ist, muss ich sagen. Das ist in dem Sinn nicht merklich besser geworden. Und ich muss sagen, ich bin auch besorgt um die ganze Situation. Nicht unbedingt wegen mir persönlich, sondern auch im Zuge der Corona-Pandemie haben wir schon gesehen, dass die Gefahr für Menschen, die sich pointiert äußern, sage jetzt mal, mehr droht, auch ins reale Leben über zu schwappen. Und das ist etwas, was mich sehr fest besorgt. Also der Ton ist rauer geworden und ist wirklich auch bedrohlicher geworden für gewisse Leute. Und das besorgt mich einfach, weil ich das Gefühl habe, es werden mehr Leute aus der Debatte rausgedrängt. Jetzt nicht unbedingt dich, aber andere.
Das ist das, was mich auch besorgt und wo ich wirklich der Ronja einfach muss ein Kränzchen winden. So eine junge, ich sage jetzt eine zierliche Frau, aber die eigentlich so stark ist, die den Mut hat, zum Anstehen. Und zum Beispiel auch jetzt immer an einer SVP so Parole zu bieten. Das braucht eben auch Kraft. Oder? Und in der heutigen Zeit, wo die Hemmschwelle zum Teil so tief ist in der Gesellschaft, ist die Gefahr da, dass wir so Persönlichkeiten, so Leute auch verlieren. Weil irgendwann kommt vielleicht auch mal eine Ronja an den Punkt, wo sie sagt, du, wieso muss ich das überhaupt alles machen? Also das kann ja jemand anders den Kopf annehmen.
Hat aber nichts mit dem zu tun, dass du aufhörst?
Nein, ganz und gar nicht.
Bist du im Landrat neu? Wie ist es dort?
Hey, das gefällt mir sehr. Ich habe erst zwei Sitzungen gehabt, aber das ist sehr interessant. Und ich freue mich mega auf die neuen Herausforderungen und einfach meine Überzeugungen auf eine andere Art einzubringen. Gerade in Baselbiet stehen dort extrem spannende Diskussionen an mit der Vermögenssteuerreform, die kommt. Das ist natürlich ein Thema, das mich sehr
unter den Nägeln brennt.
Genau.
Was hast du noch für politische Ambitionen, Ronja? Wenn du jetzt willst du mal auf Bern gehen? Also, oder was, wo, ich meine, der Landrat kann sie auf Dauer raus nicht sein, seien wir ehrlich.
Hey, ich probiere eigentlich so ein bisschen im Hier und Jetzt zu leben. Und im Moment freue ich mich wirklich mega auf die Arbeit im Landrat. Und ich glaube, dann muss ich schauen, wie sich das weiterentwickelt, was mich weiter interessiert, wo ich mich weiter wird betätigen. Aber im Moment habe ich den Kopf auch so voll mit den USO, mit den Themen, die wir dort bearbeiten, mit dem Landrat, mit Ideen, die ich dort einbringen will. Ich glaube, Politik macht man am besten, wenn man sich auf das fokussiert, was vor einem liegt und nicht irgendwelche komischen Pläne
aushält. Aber mein Vorschlag wäre, sie wird Nationalrätin und Joel übernimmt das BAG. Vielleicht im Doppelamt mit dem Alain
Berset. Toni hat schon sehr in der Realpolitik angekommen. Auf die Frage hat sie jetzt eine klassische Politiker-Antwort gegeben.
Reden wir doch über die realistische und vor allem sehr nahe Zukunft. Joel, was machst du über die Ostern zum Schluss?
Ich gehe am Samstag wandern auf den Côte d'Ivoire. Und sonst bin ich da. Wenn das Wetter toll ist, versuche ich ein bisschen an der Sonne
zu sein. Wo bin ich noch nie gesehen und würde gerne mal gehen. Aber ja. Weißt du was, ich würde wahrscheinlich nicht am Ostersamstag gehen. Es hat wahrscheinlich 100'000 Menschen dann, oder nicht?
Ja, weißt du, du würdest dich auch mit dem Auto runterfahren.
Sicher! Wir können jetzt auch noch mal gerne, wir können gerne mal zusammen an den Berg und die Türen länger schnaufen. Jetzt begibst du dich auf dünn sein.
Sie ist zurück. Nein, aber ich bin gespannt, wie viele Leute das hat. Ja, aber du wirst es dann sehen auf den sozialen Medien.
Okay, ich freue mich drauf, Ronja.
Ich gehe
heute... Bist du mit Sack und Pack da?
Genau, ich habe den Koffer mitgenommen zum Aufnehmen, weil wir haben Juso-Osterlager immer über die Ostertage. Und ich werde dort ganz verschiedene Lager besuchen und die Leute wieder sehen nach der Pandemie, ein paar Workshops halten. Und ich freue mich sehr drauf.
Cool, das Wetter stimmt. Marcel, du machst einen ruhigen.
Ich bin mich noch mit einem Leitartikel beschäftigt, den ich am Samstag möchte in der Batz platzieren. Und am Sonntag gehe ich mit meiner Frau die Enkel besuchen, die jetzt zum zweiten Mal in ihrem Leben Ostern feiern. Und das ist für mich ein Highlight und sonst machen wir es ruhig. Das
fantastisch. Okay. Und ich steige jetzt in den Zug, fahre in meine zweite Heimat, in die schöne Mosalbregion im Wallis. Genau. Also, alle schöne Ostern.
Wow, schon fertig?
Ja, schon fertig.
Genießt die Zeit raus.
Genießt es, jawohl. Vielen Dank. Schnell. Vielen Dank, Ronja Janssen und Joel Thüring und natürlich auch Marcel Rohr, Chefredakteur von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Und jetzt wünschen wir allen eine gute Zeit, viel Freude und frohe Ostern.